Hey Raff!
Hey Miki!
Hast du heute schon über Filme geredet?
Leider nein, aber das werde ich jetzt ändern.
Das sollten wir, denn es wird höchste Zeit.
Einen schönen guten Tag.
Guten Tag! Es ist super sonnig, es hört sich jetzt an, als wenn wir hier im finstersten Mittelalter uns aufhalten.
Was direkt in Korrelation mit der Sonne steht.
Ja.
Die Zeitreise
ins
Mittelalter.
Ich glaube, da gab es keine Sonne.
Bestimmt nicht.
Nee.
Auf jeden Fall keine metaphorische, zufriedene Sonne im Inneren.
Ja. Aber die Sonne passt ja ganz gut, auch für den heutigen Film, den wir besprechen wollen.
Mhm.
Es geht nämlich heute, herzlich willkommen erstmal zu unserem Podcast.
Auch von Mikis Seite, er ist nicht so gut erzogen worden und kennt
einfache
Benimmregeln nicht, wie Hallo,
drauf los,
Tschüss,
drauf los, drauf
bitte,
los.
Danke,
ja,
alles
genau.
Katastrophe.
Vor allen Dingen danke nicht.
Ja.
Und es geht auf jeden Fall um einen sommerlichen Film, der da heißt
Stand by Me, was so viel bedeutet wie Steh zu mir.
Genau. Und der, sagen wir mal, der Nebentitel, der immer noch dabei steht, ist Das Geheimnis eines Sommers.
Genau, aber das ist halt so dieses deutsche Ding halt
wieder.
Ne? Im Original ist das natürlich nicht dabei.
Ja.
Braucht man den Titel? Also ich habe mich jetzt auch wieder daran erinnert, als ich den jetzt gerewatcht habe und gesehen habe, das steht da im Deutschen halt dabei.
Mhm.
Aber das ist halt so eine Kopfgeburt aus irgendeinem deutschen Studio. Also
ja,
so,
das ist, kennt man dabei ja auch.
Ja, ja,
ne?
Das kennt
also
man.
Gerade bei alten Videotiteln, wo dann entweder der Titel komplett verändert wurde auf ein deutsches Wortspiel oder wo der Originaltitel beibehalten wurde, wie in diesem Fall, und dann noch so eine Tagline dazu steht,
ja,
damit
das
man
ist,
das irgendwie
ich,
zuordnen kann.
Jerry Maguire, Spiel des Lebens,
ja,
solche Geschichten zum
ganz
Beispiel.
Genau,
ne?
Ganz genau.
Ja, ja, das ist normal, aber ja, Das Geheimnis eines Sommers, ich finde, bisschen zu hochtrabend und nichtssagend, der Titel. Aber ja, so ist es halt. Ne? Du hast es ja auch gesagt, so Sommer ist auf jeden Fall Sommerfeeling. Aber da ist natürlich auch so nicht so ein Sommerfilm wie, weiß nicht, Sunshine Reggae auf Ibiza, sondern es ist
bisschen anders.
Bisschen
slightly
anders.
Different.
Ja. Sondern eher eine gewisse Melancholie ist da ja auch da
ohne
und
Witz,
im Ernst halt.
Ohne
ne?
Witz, Sunshine Reggae möchte ich mal besprechen.
Oh, ich trau mich nicht.
Jetzt hast du es erreicht.
Ich habe die Schläferz-Version angefangen. Ich glaube, ich habe 20 Minuten
Lass
durchgehalten.
Lass uns jetzt nicht darüber reden.
Ja, ja, ja.
Ich schreib mir das auf.
Ja, okay, verdammt. Ja, da habe ich was angerichtet. ja, aber egal. Ein echter Ritter
Guilty
stellt
pleasure.
Sich jeder Gefahr.
Guilty pleasure.
Ich bin dabei. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß, du hast schon oft über den gesprochen.
Ja.
Muss mal sein. Ja,
ich
werden wir
sogar
machen.
In verschiedenen Editionen.
Dann will ich aber auch Sangria aus Eimern trinken beim Gucken.
Ja, das können wir gerne machen.
Ja, geil. Geil.
Mit Strohhalm aber auch.
Auf jeden Fall noch die Verbotenen aus Plastik, die wir an einem geheimen Ort gebunkert haben.
Wir machen jetzt mit Quotes, ne? Sie so.
Genau, man sieht's nicht, aber wir
genau.
tun's. Ja, aber zurück zum Ernst des Lebens, nämlich Stand By Me, 1986. Zweite Regiearbeit von Rob Reiner. Wir müssen dazu vielleicht sagen, warum wir den Film gepickt haben. Unsere Hörerin Sabine hat uns den vorgeschlagen, beziehungsweise herangetragen, dass sie gerne eine Folge darüber hören wollen würde. Und dem sind wir natürlich sehr gerne gefolgt, weil der Film wirklich besprechenswert ist. Dazu gibt es viel
Auf
zu sagen.
Fall.
Und ich hatte auch Spaß, den mir jetzt nochmal anzugucken, weil ich habe den schon länger nicht gesehen gehabt. Ich habe den auf jeden Fall als Kind gesehen und ich war überrascht, ich hatte direkt zwei Szenen im Kopf noch aus meiner Kindheitserinnerung. Und hattest du das auch?
Nicht zwei direkte Szenen, aber bei mir hat einfach alleine das Gespräch darüber, dass sie dann vorgeschlagen hatte, den Film, und da sind direkt so, habe ich direkt offene Türen, habe ich gedacht, yo, das ist auf jeden Fall ein geiler Pick.
Hm.
Sofort, das ist sogar eine der wenigen Kurzgeschichten von Stephen King, die ich gelesen habe. Die Leiche.
Genau, The Body.
Ist ja noch. Hm. Und ich habe den auch wirklich gesehen, als ich noch nicht so alt war wie die Figuren im Film.
Ja, ich glaube, das ist bei mir auch so. Ich glaube auch, ich war etwas jünger. Die sind ja so, ich glaube, die Schauspieler waren so zwischen 11 und 14. Ne? Und
genau, die spielen aber 12-Jährige.
Genau, 12-Jährige.
Und ich habe den auf jeden Fall gesehen, da war ich noch nicht 12 oder 14 oder ne? Und ja, das hat auf jeden Fall direkt so Erinnerungen wachgerufen und aber so ein wohliges Gefühl auch. Mhm. Ne? Also das bringt der Film ja auch einfach mit sich. Und es ist ein Abenteuer. Ne? Also es ist irgendwie eine Achterbahnfahrt, ein Abenteuer und auch so kleinste Sachen, auch selbst so Nebenfiguren wie die Figur von Kiefer Sutherland, die hier vorkommt und so den bösen Bully in der Stadt spielt. Mhm. Natürlich in Castle Rock, wie das in Stephen King so typisch ist.
Genau, das ist halt einer aus diesem Castle Rock-Zyklus halt auch. Ja. Das sind ja so sechs richtige Romane und sechs Kurzgeschichten, noch so ein paar, wo Charaktere aus Castle Rock nochmal auftauchen. Bin da nicht so drin in dieser Stephen King-Welt. Ich habe jetzt auch nicht so viel von ihm gelesen. The Body, beziehungsweise Die Leiche, habe ich jetzt auch nicht gelesen. Ich weiß nur, ne, das ist aus diesem Frühling, Sommer, Herbst, Tod.
Ja.
Kurzgeschichtensammlung, sowas ist das, ne?
Genau.
Und ja, Castle Rock kenne ich auf jeden Fall. Meine erste Castle Rock-Gedanke ist Needful Things.
Absolut.
Und der ist auch so gut. Und das ist also der Abschluss dieses Castle Rock-Zyklus von Kings Roman.
Genau.
Ja, aber du warst noch nicht fertig. Ich bin jetzt rüde in die Parade gefahren.
Nö, alles gut. Das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die ich auch damals gelesen hatte. Also lesefaul, wie ich bin, gab es einfach nicht viele Autoren, Sachen, die mich angesprochen haben in der Zeit. Und da waren, also der bereits genannte von dir Needful Things, dann aber auch The Stand, Das letzte Gefecht, ist auch so ein Brecher, Brett, dicker Brocken von Stephen King. Und dann ganz viele Kurzgeschichten. Weil das war gleichzeitig, und S, ne? Also natürlich nicht zu vergessen, S. Aber diese großen, fetten Wälzer von Stephen King, da hatte ich Spaß dran, auch weil der eben so schön umschreibt und eben die Figuren total toll schreiben kann und auch es viele Ähnlichkeiten in verschiedenen Figuren und Characters, Designs gibt. Aber das war mir manchmal zu viel und zu lang zu lesen. Und manchmal sind auch seine Ausschweifungen, Beschreibungen von Örtlichkeiten oder selbst Pflanzenfarben, also alles Mögliche, das ist manchmal mir zu wild ausgewachsen, um wieder auf den Kern zurückzukommen. Und da haben mich die Kurzgeschichten haben mich viel besser abgeholt. Da habe ich dann auch Geschichten aus der Schattenwelt, oder wie heißt das doch? Doch, Geschichten aus der Schattenwelt. Katzenauge und sowas.
Den habe ich letztens geguckt.
Das sind alles, auch ein schöner Hint auf vielleicht möglichen zukünftige Besprechung. Also da haben unheimlich viele Kurzgeschichten, die ja auch zu der Zeit dann quasi, das war ja so eine große Stephen King-Phase in den Mitte der 80ern, wo ganz viele Regisseure, auch natürlich Frank Darabont, dann angefangen haben, da sich reinzuarbeiten und dann Filmwerke draus zu machen. Das war so, glaube ich, so die erste große Stephen King-Filmwelle, weil Carrie aus den 70ern steht eigentlich so ein bisschen eher für sich, außen vor von De Palma.
Ja, ne? Ja.
Aber dann in den
80ern. Ist für mich auch mehr ein De Palma als ein King, denke ich eher. Also mein erster Gedanke dabei ist De Palma.
Dann gab es ja natürlich noch The Shining, nicht zu vergessen, den müsste man natürlich kurz erwähnen.
Ja,
auch ein ganz großartiges Ding. Und dann war erstmal wieder so ein bisschen Flaute und dann wurde sich auf die ganzen Kurzgeschichten nämlich gestürzt. Und dann, wie gesagt, Nachtschicht selber als Geschichte. Dann auch mir manchmal kommen sie wieder. Ich weiß gar nicht, was da noch alles entstanden ist. In Katzenauge sind ja direkt drei Kurzgeschichten verwurstet
genau,
worden.
Genau, die Critters. Eine gewisse Campy-Haftigkeit haben, möchte ich es nennen. Ja. Das ist jetzt nicht so Horror-Horror, sondern schon auch so diese Nichtraucher-Szene da, diese Agentur, die dir das Rauchen abgewirkt hat.
Quitters, Quitters
Inc. Ja, genau, Quitters Inc., ja. Ja, der ist ja auch wirklich, der schreibt ja unendlich viel. Auch bis heute Stephen King schreibt und schreibt und schreibt. Ich habe von ihm nie viel gelesen. Ich habe S angefangen, hat mich verloren. Ich habe, glaube ich, nur ein Buch von ihm wirklich fertig gelesen und das war ein sehr unbekanntes, glaube ich, was auch nicht verfilmt wurde. Das hieß Das Mädchen. Das handelt von einem kleinen Mädchen, das sich im Wald verläuft. Und ich hatte da beim Lesen so Blair Witch Project Feeling. Und mit dem Buch hatte ich wirklich Spaß. Mit den anderen, da habe ich irgendwie, ich weiß nicht, S habe ich mal angefangen, Cujo habe ich mal angefangen und dann habe ich es aber sein lassen. So, ich lese ja eigentlich ganz gerne.
Ja.
Aber die Stephen King-Sachen haben mich nie abgeholt, während ich die Verfilmung halt wiederum sehr, sehr cool finde. Und ich finde, es ist halt, ich dachte früher immer, Stephen King, oder denkt man immer noch, ist ja auch hauptsächlich Horrorautor. Aber hat ja auch super viel gemacht, was kein Horror ist. Zum Beispiel, dass der Stand By Me von dem ist, wusste ich ganz, ganz lange nicht. Ich kannte den Film, aber dass das ein Stephen King-Ding ist, hätte ich nicht gedacht. Genauso wie bei Die Verurteilten oder Green Mile. Das sind ja auch alles Stephen King-Geschichten.
Ja.
Und, also, ne, der wird sich auch, überleg einfach mal, ne, wie viele Stephen King-Verfilmungen es wirklich gibt. Also,
das ist schon verrückt.
Ist heftig eigentlich, was der da für eine Legacy sich aufgebaut hat und wie sich die Leute drauf gestürzt haben. Unter anderem, ja, um so ein bisschen den Bogen zu Stand By Me zu spannen, Rob Reiner halt hier mit seiner zweiten Regiearbeit, hat danach ja auch seine Produktionsfirma Castle Rock Entertainment genannt. Und diese Firma wiederum hat dann zum Beispiel Die Verurteilten, wurde dann auch wenn er dann nicht Regisseur war, ne, aber hat sich dann ja auch so, dem Werk von Stephen King ein bisschen gewidmet. Und ich sehe deinen skeptischen Blick.
Ja, ich bin der Meinung, dass Rob Reiner auch Die Verurteilten gedreht hat.
Nein, nein, nein.
Doch.
So, guck nach, du hast das Handy schon in der Hand. Da bin ich mir sehr sicher, dass der den nicht gedreht hat.
Also, wir reden ja von dem Film die Shawshank Redemption.
Genau, mit Morgan Freeman und Tim Robbins.
Genau, nee, der stimmt, der ist tatsächlich von Darabont, der auch viele Stephen King-Sachen gemacht hat.
Ja, hast du ja eben schon angesprochen. Der ist auch richtig gut.
Und der, nur so ganz kurz am Rande erwähnt, wenn man sich mit Filmen beschäftigt und Kritikermeinungen und dann vielleicht über die IMDb stößt, oder auf die IMDb stößt, dann gilt auf jeden Fall Die Verurteilten als einer der besten Filme aller Zeiten und ist auf ganz weit oben auf Platz 1.
Ja, das ist wirklich ganz weit oben.
Also das ist nicht mal nur so ein Film, den man vielleicht von dem mal gehört haben könnte. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen cinephil veranlagt ist, dann sollte man sich den unbedingt angucken.
Ja, definitiv, den kannte ich auch ganz früh. Ich finde ja immer, mit solchen besten Listen ist es ja immer so eine Sache halt, ne? Ob das jetzt wirklich der beste Film aller Zeiten ist, was zur Hölle, keine Ahnung, aber der ist auf jeden Fall sehr gut und irgendeiner muss halt auf der Eins sein und warum dann nicht der?
Aber ich finde, da ist halt eine gute Mischung aus Kritikermeinungen, die jetzt sozusagen in der Presse Kritiker sind, oder Fan-Meinungen, ne? Also wo es ja auch schon mal auseinander geht, wie das Ganze rezipiert wird, aber finde, also das kann man ja da auch so ein bisschen splitten und der ist auf jeden Fall ein richtig toller, bewegender Film, auch wenn der keine gute Laune macht.
Null. Nee, da wirst du wütend.
Ja. Wir sollten aber vielleicht eher zu
Stand By Me zurück. Vielleicht, es ist eine Romanverfilmung von einer Kurzgeschichte eben und die Entstehungsgeschichte ist halt eher so, dass der Erfolg, den jetzt Stand By Me weiß jeder, war ein riesiger Erfolg. Damals war das nicht so abzusehen, also die Produktionsfirma hat sich auch gedacht, so ja, das wird kein großer Erfolg und eigentlich kurz bevor es losgehen sollte, haben die den, also es gab dann einen Besitzerwechsel und dann haben die denen erstmal die Kohle entzogen und dann wurde privat, hat einer aber gesagt, nee, ich glaube hier dran und hat dann die 8 Millionen, die der Film dann gekostet hat, zur Verfügung gestellt privat, was sich für den natürlich auch sehr auszahlen sollte. Und als Regisseur war Rob Reiner da, was mir auch so nicht bewusst war. Ich habe mich jetzt hier für die Vorbereitung auf die Sendung auch ein bisschen mit Rob Reiner beschäftigt, der war Ende des Jahres, des letzten Jahres, ja in den Schlagzeilen war, weil der von seinem eigenen Sohn sehr wahrscheinlich ermordet wurde, er und seine Frau. Das Verfahren ist ja immer noch nicht abgeschlossen, genau, aber er ist halt sehr, wie sagt man das, dringend tatverdächtig, ne? Und er wurde ja 78-jährig zusammen mit seiner Frau eben von seiner Tochter halt erstochen in seinem Anwesen aufgefunden, was halt wirklich eine sehr tragische Geschichte ist. Und Rob Reiner war wirklich eine sehr prägende Figur in Hollywood, wo ich auch nicht wusste, dass der als Schauspieler vorher, bevor der Regisseur war, tätig war. Ich wusste, dass der danach immer mal wieder kleinere Rollen hatte oder immer mal wieder Rollen in Filmen hatte. Zum Beispiel in Wolf of Wall Street spielt er den, der da immer ins Telefon schimpft.
Ja.
Ne, das ist Rob Reiner. Und er war, was ich auch wiederum nicht wusste, All in the Family war eine Serie, eine amerikanische, aus der ein Herz und eine Seele hervorgibt. Und er war quasi die amerikanische Version von Ekel Alfred.
Ach, okay.
Was mir nicht bewusst war. Ich dachte, ein Herz und eine Seele ist Original-Content, aber es geht zurück auf eine amerikanische Serie, wo eben Rob Reiner die Hauptrolle gespielt hat. Oder eine der Hauptrollen.
Mhm.
Und dann hat er irgendwann die Transition zum Regisseur gemacht und sein erster Film als Regisseur war This is Spinal Tap.
Ja, mega.
Mega. Wovon es übrigens auch den zweiten Teil gibt. Das war eine seiner letzten Regiearbeiten, den ich aber noch nicht gesehen habe.
Ja, ja, ja.
Hast du auch irgendwie vergessen, dass der rausgekommen ist?
Ja, der ist, also ich habe es nicht vergessen, aber der ist quasi noch, der sucht noch einen Vertriebsweg, weil heutzutage ist das ja auch immer schwierig für neue Filme, welcher Streaming-Anbieter das bekommt, Exklusivrechte, dies, das und oder physische Medien ist ja auch so ein vielleicht aussterbender Zweig.
Ja.
Obwohl ich immer wieder was Gegenteiliges lese. Ich habe jetzt tatsächlich diese Woche gelesen, hier die Generation Z, die finden jetzt wieder Interesse daran und physische Medien kommen zurück.
Okay.
Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Für mich waren sie nie weg.
Ja, ja das würde mich sehr freuen, wenn es so wäre. Aber das also habe ich noch nicht gehört. Und ich habe jetzt gelesen,
mehrfach sogar.
Ja, okay. Fände ich gut. Ich meine, es gibt ja nach wie vor diese, so ich nenne sie mal Liebhaber-Label, ne? Irgendwie Wicked Vision oder Cape Light oder was auch immer, ne? Die ja immer noch coolen Content machen und dann natürlich halt auch so eine Nische bedienen. So in so diesen großen Supermärkten, wollte ich schon sagen, so in den großen Elektronik-Fachhandel-Geschäften sieht das ja eher düster aus, wenn man das halt mit früher vergleicht. So, ne? Ich kenne das ja noch so vom Saturn am Hansaring vor den ganzen Umbausachen. Das war ja Busch, ne? Also da hattest du ja alles drin so und konntest da wirklich durch. Jetzt, ob es Musik war oder Filme, da war die Auswahl war riesig, ne? Und was daraus jetzt geworden ist, ist ja, darüber will ich den Mantel des Schweigens hüllen. So, das ist ja deprimierend, wenn man da dran vorbeiläuft.
Auf jeden Fall.
Wie auch immer, wäre auf jeden Fall schön, wenn das physische Medium nicht ganz ausstirbt. Es ist ja auch so, darüber habe ich nämlich nachgedacht, als ich nämlich Katzenauge jetzt letztens gesehen habe, um den nochmal zu droppen. Der wurde ja auch restauriert. Das heißt, ne? Da sitzen halt Leute, die dafür sorgen, dass so diese alten Filme halt restauriert werden und halt diese geile Optik haben, die sie dann halt haben, dank den neuen Medien wie Blu-ray zum Beispiel.
Ja.
Und ohne den Kauf von physischen Medien stirbt das dann halt einfach irgendwie weg. Und
ja, das stimmt. Also
ist dann einfach nicht da.
Die Anbieter wird das nicht restauriert.
Genau, das ist die machen dann ihren eigenen Content und das sind halt auch ganz andere Sachen. Ne? Da gibt es ja auch ganz andere Regeln, nach denen die Filme funktionieren müssen. Ne? Also ne, das muss dann ja irgendwie in den ersten 5 Minuten muss irgendwie was sein, was catcht und also ne, da sind ja auch ganz andere Regeln entstanden halt für die Produktion von solchen Filmen halt oder Serien. Ja, davon war in den 80ern ganz, ganz weit weg und Rob Reiner hat dann eben diesen Gig bekommen halt für Stand By Me. Und
ich will nur ganz kurz sagen, der hat auch unter anderem auch andere Sachen gemacht, wie Eine Frage der Ehre,
der
Die
mega
Braut
gut
des
ist.
Prinzen.
Der kam direkt
auch
danach.
Mega gut.
Ja. Und der ist ja auch für ganz viele Redewendungen im Englischen verantwortlich. Ja. Viele Memes kommen da auch aus dem Film. Ja. Der auch wirklich sehenswert ist, by the way.
Ja, ja, ja.
Frage der Ehre auch. Dazwischen hat er noch, also der kam dann ja so, also der hatte ab seine ersten, schlag mich tot, 5, 6 Regiearbeiten, da hatte der ja wirklich einen Run. Ne? Also
ja,
dann gehen wir mal durch.
Absolut.
Das ist Spinal Tap, dann Stand By Me.
Ja.
Dann kam, meine ich, Die Braut des Prinzen. Ich glaube, davor kam noch vor. Denn bei mir kam noch einer mit John Cusack und Daphne Zuniga. Der Titel ist mir gerade aber entfallen. Das war noch ein Film, wo er Regie geführt hat, auf jeden Fall.
Mhm.
Misery, noch so eine
Stephen-King-Verfilmung,
die er gemacht hat, die auch wirklich stark war. Und danach hatte er so seinen ersten Dämpfer ja mit North. Wobei ich irgendwie, als ich über den gelesen habe, richtig Bock bekommen habe, den zu gucken. Der wurde auch wirklich, also da hat er wirklich das erste Mal schlechte Kritiken bekommen. Das ist ein Film mit Elijah Wood über einen Jungen, der so in die Welt auszieht und irgendwie Bruce Willis als Narrator und so. Aber der, also, ist ziemlich zerrissen worden, der Film. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt.
Also der Film mit John Cusack, der heißt übrigens Der Volltreffer. Originaltitel The Sure Thing.
Genau, Der Volltreffer, das war der.
Da fallen mir direkt zwei Sachen ein. Also einmal, kurz erwähnt, in dieser ganzen in diesem ganzen Jahrzehnt, wo viele Rob Reiner Sachen hintereinander kamen, die auch mega erfolgreich waren, habe ich in der Dokumentation jetzt auf jeden Fall rausgehört, dass Rob Reiner selber von seinen Filmen Stand By Me am liebsten mag.
Ja, also, Stephen King übrigens von Verfilmungen auch.
Ja, aber das ist ja für so einen Regisseur, der auch mit ganz anderen Sachen erfolgreich war, schon eine krasse Aussage, finde ich super.
Definitiv.
Das Zweite, was mir einfällt, ist, dass Rob Reiner wohl auch so ein bisschen verspielt war, was sowas angeht. Und der hat in jedem seiner Filme, nach seiner eigenen Aussage, hat er in jedem seiner Filme kleine Mini-Referenzen an andere Filme reingepackt. Zu der Zeit von Stand By Me gab es noch nicht so viele Vorwerke. Aber es gibt wohl eine Sequenz, wo irgendeiner dem anderen was sagt und als Antwort dann bekommt, sure thing.
See what you did there.
Das ist auf jeden Fall, das hat in der Dokumentation auf jeden Fall, hat er extra gesagt, so, jetzt müsst ihr mal kurz hinhören, da kommt's gleich, dann sage ich was dazu.
Ja.
Und dann hat er nämlich gesagt, dass er das in jedem Film immer so macht, dass er irgendwo so eine kleine Sache damit
Querverweis reinhaut.
Ja. Ja, witzig.
Sehr sympathisch auf jeden Fall.
Ja, generell muss ich sagen. Also die Dokumentation, die ich mir angeguckt habe, da hat er dann 25 Jahre später nochmal Corey Feldman.
40 Jahre, war es nicht die 40th Anniversary?
Nee.
Sicher? Ja, okay. Ja, egal. Ja. Ich rede weiter.
Das wäre ja jetzt erst.
Nee, das war 2016.
Nee. 10?
Stimmt, das wäre jetzt erst. Mathematik ist schwierig. Ja. Vergiss es.
Auf jeden Fall halten wir uns jetzt nicht an der 25 auf.
Ja.
Viele Jahre später hat er dann zwei der Hauptdarsteller wieder zusammengerufen und hat dann zusammen mit denen den Film geguckt und dann haben alle ihre Anekdötchen rausgehauen. Und das insgesamt ein super sympathisches Gespräch. Alle drei, auch Corey Feldman, sind in dem Ding sympathisch und kommen da nicht so gekünstelt drüber, wie manchmal schon mal sein kann. Und da merkt man einfach, dass die auch alle wirklich mit Herz dabei waren und da auch sich selber gerne dran zurückerinnern an diesen Film und an die Dreharbeiten.
Ja.
Da wird auch noch mal erwähnt, dass die 60 Tage für die Dreharbeiten Zeit hatten. Und im Endeffekt, die Timeline in dem Film sind eigentlich nur 2 Tage, die wir sehen.
Ja. Und ich meine, ne, da wird wahrscheinlich auch so ein bisschen, was der Film ja selber auch so behandelt, so diese Verklärung von so diesem Jugendding. Ne, also vielleicht noch kurz zur Handlung. Mhm. Vier Jugendliche machen sich auf den, Jugendliche oder ja Kinder, 12-Jährige halt, machen sich auf den Weg in den Wald, um eine Leiche zu finden. Weil einer der Jungen hat auch geile Geschichte, seine Pennies unterm Haus vergraben und die Karte dazu verloren. Und
was man halt so macht dann, im Sommer.
Ja, ey, man darf nicht vergessen, es sind ja die 50er Jahre halt. Ne? Also wirklich, der Film ist von 86 und er spielt aber eben Ende der 50er halt und hat da so diese amerikanische Epoche halt da drin halt. Ne? Der spielt in Oregon, was im Nordwesten der USA ist. Ist also, ne, ist so der Bundesstaat direkt über Kalifornien da noch so, ne?
Und also der spielt immer noch in Castle Rock, aber es wird jetzt in Oregon angesetzt.
Genau, also in der Kurzgeschichte ist ja die meisten Castle Rock-Geschichten und das Stephen King-Geschichten sind in Maine, also genau am anderen Ende der USA, aber genau, die haben jetzt für den Film, haben die es halt nach Oregon verschoben.
Ist mir auch aufgefallen, als ich ihn geguckt habe und die Lokalisation erwähnt wurde, habe ich auch gedacht, ah, okay.
Ey, vor allem, was mich dann, was ich auch darüber gelernt habe, ist, es gibt mehrere Portlands, aber es gibt zwei große Portlands in USA. Und nämlich einmal in Maine gibt es ein Portland und in Oregon gibt es auch ein Portland. Hey. Das war sehr verwirrend am Anfang, bis ich das irgendwie gerallt habe, dass das einfach zwei Städte so sind. Und es gibt noch mehrere kleinere halt in verschiedenen Orten, also irgendwie gut 2 Dutzend oder so, aber das sind die großen. Jedenfalls hört er dann seinen älteren Bruder darüber sprechen, dass der gehört hat, wo eben eine Leiche sein soll, weil irgendein Junge ist halt verschollen und die vermuten, dass der vom Zug irgendwie mitgeschleift wurde und es ist eine Belohnung ausgesetzt, diese Leiche zu finden.
Ja.
Und das erzählt er dann halt seinen anderen Freunden. Das ist auch super cool, wie die da Baumhaus, ne? Das war ja, als ich als Kind Baumhäuser gesehen habe, das war so eine geile Vorstellung. Ich war immer epic, so neidisch auf die Ami-Kinder aus diesen Mittelklasse-Vororten, ja, die alle einen Garten hatten und irgendwie gefühlt alle ein Baumhaus, ja, im Garten
und
hatten.
Das Baumhaus war das ist ja Geilste. Auch epic, ne? Also, das ist ja, ja riesengroß. Also, kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Das,
ne?
Das Clubhaus
ist irgendwie mega krass. Aber das ist wirklich ein riesengroßer Raum, wo die alle dann auch sitzen, sich aufhalten und es ist einfach so der, denn ihr Club-Treff.
Genau, das, ne, ist so ihr Herrensalon, ja, oder so.
Und er kommt natürlich aufgeregt da angerannt und sagt, Jungs, ich muss euch was zeigen, ihr glaubt mir nicht, was ich weiß. So, wir müssen eine Leiche gucken gehen.
Ja.
Und die haben erstmal nichts Besseres zu tun, als den an auf seine
Schusseligkeit
und Beleibtheit anzuspielen. Denn in dem Film wird auf jeden Fall kein Blatt vor den Mund genommen. Der wird die ganze Zeit Fatty oder sowas genannt.
Man muss dazu das auch sagen, ne, überlegt ihr, dass das halt, vor allem Fatty, der hat ein paar Kilos mehr auf den Rippen, aber das ist ja jetzt nicht so das Fett, woran man denkt, wenn man heute Fett denkt. Nee. Sondern das ist eben, eigentlich, ja, ist er noch relativ vollschlank, sagen wir mal. So ein kleiner Specki halt, ne? Ja. Aber der ist jetzt nicht wirklich fett oder so. Und ich fand halt krass, weil das vergesse ich auch immer, dass das Jerry O'Connell ist.
Ja.
Der ja danach so eher so der dieser so
Schönling.
So Schönlings-Beautiful-Guy-Typ, ja, ja, ist. Und hier halt eben noch als kleines Pummelchen so in Erscheinung, ja, tritt. Und man den auch nicht direkt erkennt tatsächlich. Wenn man es weiß, finde ich, erkennt man es am Gesicht. Aber so auf den ersten Blick erkennt man es nicht.
Der ist übrigens zu den Dokumentation auch eingeladen worden,
ja,
hat aber leider keine Zeit gefunden.
Oh.
Also da weiß man jetzt nicht,
musste der ein Kangaroo Jack Sequel drehen oder was?
Ich weiß nicht. Also ich weiß halt nicht, ob da vielleicht die Liebe zu diesem Ding nicht so groß ist, aber es ist schade, ne? Weil wenn man jetzt überlegt, es geht um eine Clique von vier Jungs. Einer davon ist inzwischen leider verstorben, da kommen wir vielleicht auch später,
ja,
noch,
ja,
zu. Das,
also generell die Geschichten von allen vier Main Characters
sollten wir
sind
noch mal
interessant. Da, ja, ist tatsächlich die normalste und die am wenigsten interessant, wirklich die von Jerry O'Connell, weil die relativ, ja, ohne Skandale abgelaufen ist. Der ist halt ein Schauspieler, ja, geworden. In Sliders war so eine große Serie, wo der mitgespielt hat. In Scream 2 hat man den gesehen. Also viel TV, aber immer mal wieder Kangaroo Jack, immer mal wieder irgendwelche Sachen, ja, sieht man ihn. Aber ansonsten lief sein Leben eigentlich relativ ohne Skandale, was man über die anderen Darsteller halt tatsächlich nicht sagen kann. Ne?
Will Wheaton hatte doch keine Skandale.
Er hatte keinen Skandal, aber der hatte auch ein schwieriges, ja, Dasein. So, und hatte auch seine, ja, seine Probleme halt, ne, auch mit Alkohol und.
Ja. Also den kennt man auf jeden Fall am ehesten vielleicht von Star Trek.
Ja, oder Big Bang Theory, die jüngeren Zuschauer unter euch, da kennt man den eher als himself, Will Wheaton.
Ja.
Wesley Crusher wurde er dann ja, ne, ja, nach Stand By Me,
ja,
ich glaube ein Jahr danach. Und die Rolle hat dem ja eigentlich wirklich nicht so gut getan. Der war die ersten vier Staffeln da oder die ersten drei und zur vierten gegangen. Ich weiß gar nicht, irgendwie sowas um die Kante. Aber war ein sehr unbeliebter Charakter, bis der dann halt irgendwann so wieder seinen Fame bekommen hat durch Big Bang Theory, weil, mhm, Sheldon Cooper halt ein riesiger Will Wheaton-Fan ist, weil er sich selber so in seiner, ja, Rolle gesehen hat als, ja, wie der da auch irgendwann sagt, ein zwölfjähriges Kind mit einem eidetischen Gedächtnis, wer kann sich damit nicht identifizieren? Sowas in der Art, sagt er dann.
Aber, also ich glaube, der hat aber auch seinen Frieden mit der Figur geschlossen,
ja,
weil in späteren Star Trek-Inkarnationen, das wird ja immer mal wieder aufbereitet, hat er auch immer wieder mal die Stimme oder die Figur von
Wesley Crusher.
Wesley Crusher bekleidet, auf jeden Fall.
Ja, der ist dann auch irgendwann in den Nullerjahren ist der wieder zurückgekommen. Als der dann weg war, als der Next Generation verlassen hat, hat der erstmal, ich glaube, 10, 15 Jahre so nichts mehr mit dem Franchise zu tun haben wollen, ist auch nicht zu den Conventions gegangen, war eine Zeit lang auch raus aus der Unterhaltungsindustrie und ist dann aber irgendwann wiedergekommen und ist dann auch so Independent-Regisseur geworden, Podcaster, ist halt so auch so ein Geek, ne? Der liebt ja auch Brettspiele und sowas und macht solche Sachen halt. Ist auch noch so einer der harmloseren Geschichten.
Ja. Jetzt kommen wir zu Corey Feldman.
Ja, Junge, Corey Feldman. Das ist, der ja in dem Film schon ja auch nicht ganz normal ist. Man muss ja dazu sagen, das ist auch so der Charakter, die haben alle ihr Päckchen zu schleppen, ne? Also
ja,
der eine noch das harmloseste, weil er dick ist halt.
Ja.
Der Will Wheaton-Charakter hat das Problem, dass sein Bruder verstorben ist und seine Eltern ihn offensichtlich lieber hatten als ihn,
ja,
und daran zu knabbern hat.
Der Vater, also es wird ja auch in dem Film ganz klar gesagt, dass der Vater ihm ins Gesicht sagt, es besser wäre, wenn du gestorben wärst und nicht dein Bruder. Und das ist natürlich krass.
Wobei, das träumt er auch nur.
Ja?
Ja, das ist eine Traumszene. Das sagt der Vater ihm nicht so. Der Vater sagt ihm solche Sachen wie, warum hast du nicht so Freunde wie der? Ne? Der Bruder von ihm war ja auch so ein Sport-Ass. Da muss ich auch ein bisschen schmunzeln kurz. Deutsche Übersetzung von Football als Fußball, ne? Das ist da, der redet da ja irgendwann, als er in diesem Laden ist. Dein Bruder war doch so gut im Fußball. Da habe ich mir gedacht, garantiert war, da ging es nicht um, um Fußball, sondern um sondern um Football halt. Aber,
er wird auch von John Cusack gespielt. Der Bruder ist aber auch nur ein kleiner Gastauftritt.
Genau. Aber zeigt auch, was das für ein krasser Cast ist, wie viele bekannte Schauspieler da sind und für wie viele das auch ein Sprungbrett war. Ja, ne? Sowohl für Kiefer Sutherland, der danach ja auch Lost Boys gemacht hat, ein Jahr später. Ja,
genau. Und das war die erste Rolle von Kiefer Sutherland in den USA, tatsächlich.
Ja, siehst du mal. Und die hat er auch ziemlich genäht, muss man sagen. Also absolut. Den hasst man da sehr gerne in dem Film. Ja. Also richtiger Widerling.
Ja.
Aber eben super gut geschauspielert.
Auf jeden Fall.
Corey Feldman, da waren wir eigentlich. Wir hatten ja schon in irgendeinem, ich habe versucht, mich zu erinnern, in welchem Film wir schon mal kurz über die beiden Coreys gesprochen haben. Ich glaube, es war in der Fright Night-Folge, bin mir aber nicht sicher.
Okay.
Wir hatten es, glaube ich, kurz mal auf jeden Fall erwähnt schon mal.
Also, und kann durchaus sein. Für mich sind die zwei Coreys auf jeden Fall so ein ewiges Thema, aber Fright Night hätte ich jetzt nicht, aber ist egal.
Die spielen da nicht mit oder so, ne?
Aber auf jeden Fall, Corey Feldman ist eine schillernde Figur, die quasi als Kinderdarsteller einen großen Durchbruch hatte, sehr beliebt wurde, aber dann auch schnell irgendwie so einen Knacks hatte, und der sich nämlich in Drogen und Alkohol verloren hatte. Es gibt auch Geschichten darüber, dass hinter irgendwelchen Kulissen da Missbrauchssachen passiert sind.
Ja, das ist ja so der zentrale Faktor von ihm. Ne? Er hat da ja auch
dass war er dann da auch kaputt gegangen ist und deswegen
beide Corys halt, ne? Die dadurch sehr ins Drogen, in die Drogensucht abgeglitten sind. Und auch, also Feldman macht, ist ja so eine Spokesperson gegen Kindesmissbrauch in Hollywood schon lange. Mhm. Der hat das Ganze auch irgendwann Anfang der 10er Jahre in L.A. zur Anzeige gebracht, wurde aber nie wurde belächelt, ne? Das sieht ja jetzt mit Epstein-Files und so anders aus. Man weiß, dass da Sachen passiert sind. Bei Corey Feldman ist das ja aber so dieses Kontroverse, dass er sich ja auch selber so, also ne, er ist ja so Täter und Opfer irgendwie. Das ist ja so eine ganz tragische Geschichte und weirder Charakter. Ich finde, sein Michael Jackson-Lookalike-Look ist ganz weird. Aber da gibt ja auch so Geschichten, der hat ja auch teilweise bekannte Namen beschuldigt, Charlie Sheen unter anderem, der ja angeblich Corey Haim vergewaltigt hätte, was Charlie Sheen halt vehement zurückweist. Und man muss dazu auch sagen, Corey Haims Mutter unterstützt Charlie Sheen, also sagt auch, dass das nicht stimmt. Also manche Sachen hat Corey Feldman da auch weird gemacht. Diese ganze Episode mit den Corey's Angels ist auch so eine Nummer. Ne?
Corey's Angels ist wirklich ein Ding. Das ist so, man kennt das vielleicht um das kurz zu erklären, MTV Cribs oder so gibt es, ne?
Oder gab es.
Oder gab es mal. Auf jeden Fall ist es so eine Sendung, wo kann man sich vorstellen, da kommt ein Kamerateam, wird zu irgendeinem in die Villa eingeladen und der stellt dann sein Zuhause vor und sagt, wie es ihm gut geht. Mehr oder weniger. Das ist, glaube ich, das Konzept. Und bei Corey's Angels ist dann so eine Mischung aus, ich zeige euch, wie gut es mir geht, und der Bachelor. Gleichzeitig hat er nämlich dann irgendwelche jungen Ladies, die er sich zu sich einlädt und die dann leicht bekleidet durch sein Haus wandern dürfen und er ihnen dadurch verspricht, dass sie Fuß fassen im Hollywood-Business.
Ja.
Also das richtig ist auch schon
schmierige
eine ganz,
Nummer so,
ja,
ne?
Richtig schmutzig.
Ja. Genau, ne? Deswegen, also da muss man auch sagen, das ist durchaus ambivalent. Also, ne, ich glaube dem, dass ich kann mir gut vorstellen, dass das, was dem in der Kindheit passiert ist, dass das wahr ist und
aber der ist auf jeden Fall selber aus,
aber
auch
der,
nicht,
genau. Ja. Ne, aber der ist auch nicht ganz koscher. Und man muss also sagen, der passt, es ist ja generell bei allen vier Charakteren aus dem Film so, dass die ja teilweise schon prophetische Enden halt teilweise haben, weil es gibt durchaus Parallelen in der Lebensgeschichte gibt, eben minus Jerry O'Connell halt. Und der Corey Feldman-Charakter hier ist halt auch, ne, der hat dieses verbrannte Ohr, weil sein Vater ihn da irgendwie an die Herdplatte gedrückt hat. Gleichzeitig verteidigt der den aber bis aufs Blut, ne, wenn irgendwer sagt, dass der Vater in der Irrenanstalt ist oder ihn halt umbringen wollte. Ja. Dann verteidigt er ihn ja mal, er hat in der Normandie gekämpft, was weißt du schon so, ne? Ja, also ja, ja, auch so ganz zerrissen zwischen Liebe für den Vater und eben aber eigentlich nicht einsehen wollen, dass der halt auch, ja, den halt hart misshandelt hat, so.
Und dann noch eine, die letzte wichtige Figur, weil ich jetzt so ein bisschen auf die Uhr gucke.
Ja, ja, wir reden
River hier, Phoenix.
Ja.
Die vierte Hauptfigur.
Der eigentlich so der Anführer, der heimliche Anführer der Gruppe ist,
genau,
finde ich.
So ein bisschen und auch so den großen Bruder,
ja,
für alle und alle sich auch irgendwie, weiß nicht, also zumindest die Figur von Will Wheaton, die sich zu ihm auf jeden Fall als großen Bruder jetzt auch aufsieht und der auch zu ihm sagt, wenn ich dein Vater sein könnte, würde ich das machen. So, ne?
Genau, da geht es dann darum, dass er halt Romane schreibt. Das ist ja quasi so der Stephen King-Charakter.
Ja.
Das ist ja auch so diese autobiografischen Bezüge von King in der, ja, Geschichte. Und das ist da im Gordy, beziehungsweise, ja, ne, Will Wheaton-Charakter, ist, ja, das ja am meisten drin. Aber der Vater nimmt das ja nicht ernst. Und eben der River Phoenix-Charakter, der bekräftigt ihn darin, ey, das ist ein Geschenk und schreib weiter, schreib weiter, schreib weiter.
Genau. Und der spielt auch richtig gut. Den nimmt man das auf jeden Fall auch total ab. Der hatte auch eine relativ aufregende Karriere vor sich, ist aber dann Anfang der 90er bei irgendwelchen Dreharbeiten tot aufgefunden worden, Drogentod.
Nicht bei Dreharbeiten, das war, also der ist kurz am 31. Oktober 93, habe ich im Kopf,
okay,
an einer Überdosis, an einem Highball gestorben, vor dem Viper Room in L.A. Also der war irgendwie feiern halt auch, ich glaube, hier, Joaquin Phoenix war auch dabei, ich meine, der ist, River ist in seinen Armen gestorben, ne?
Ja, Joaquin Phoenix ist ja der Bruder und die Schwester, die heißt wohl Rain Phoenix, die war wohl auch noch mit dabei, also die waren alle drei zusammen am Party machen und der hat es leider nicht geschafft.
Ja, und der war wirklich halt aufstrebender Schauspieler, ja, gute Rollen gehabt. Auch unter anderem vielleicht so die größte Produktion, da hat er als junger Indiana Jones in Der letzte Kreuzzug,
absolut,
spielt er Indiana, ja, Jones. Und ey, die Phoenix-Familie ist ja auch, ne, du hast ja schon gesagt, der Bruder, den kennt man ja, das ist so, würde ich sagen, mittlerweile der erfolgreichste. Die Schwester war auch als Musikerin aktiv und war auch bei ein paar großen Touren als Background-Sängerin irgendwie dabei. Aber auch so eine Lebensgeschichte irgendwie, ne, sind ja auch so irgendwie so diese Hippie-Eltern, die da so durchs Land
Ja, das hört man ja auch schon bei den Namen.
Hört man, genau, sofort bei den Namen. Und aber die waren auch bei einer Sekte halt, die Eltern. Die waren bei den, wie hießen die? Die Kinder Gottes. Und Alter, das war auch wieder so eine pädophile Rattengrube irgendwie. Das war halt so ein Typ, Peter Berg hieß der da so dieser Sektenguru war, der das dann irgendwann gegründet hat und war halt auch natürlich so ein Weltuntergangsspinner halt, der irgendwie schon in den 70ern gesagt hat, ja, ey, bald fällt ein Asteroid auf die USA, deswegen muss ich weg. In Wahrheit musste der weg wegen Steuerfahndung und sexueller Nötigung und eben Pädophilie-Geschichten, weil der halt irgendwie so einen Kult halt um sich geschart hat und ja, ey, wie gesagt, da waren so pädophile Sachen halt dabei, die da gemacht haben, aber auch irgendwie so abstruse Regeln, wie, weiß nicht, essen musst du für 20 Minuten in so Salzlauge tauchen, bevor du es essen kannst, Haare darfst du nicht schneiden, irgendwie und ganz, ganz krasser Scheiß und da waren die auf jeden Fall sehr lange dabei, bis die Eltern sich dann irgendwann von dem abgewendet haben, aber soweit ich das gelesen habe, hat sich Joaquin Phoenix auch so diesen Missbrauchssachen und diesen Pädophilie-Geschichten aus dieser Zeit von dieser Sekte auch nie wirklich geäußert. Aber das ist auch, also, aber das ist eine Geschichte für sich mit dieser Sekte. Ja. Aber richtig, richtig dreckig. Und da frage ich mich auch immer so, wie kann es sein, dass solche Spinner, also solche Sektenführerspinner, also dass die überhaupt ein Following um sich scharen? Also wie funktioniert das?
Ja.
Vor allem, die haben dann auch so...
Das können wir heute, glaube ich, nicht klären.
Das können wir heute nicht klären und so, aber die haben halt auch, also die, muss man dazu sagen, die Eltern haben sich dann irgendwann davon abgewendet, weil die hatten da auch so ein Prinzip namens Flirty Fishing. Und da ging es eigentlich darum, dass halt quasi die Mädels da ja mehr oder weniger anschaffen sollten. Also die sollten durch Sex irgendwie neue Mitglieder gewinnen und sollten sich da halt irgendwie Fall bieten und haben die auch alles gemacht. Also das ging ja Jahrzehnte weiter und danach hat das irgendwie noch die Frau von dem hat das dann nach seinem Tod weiter. Ganz weird, wo ich es nicht verstehe, wie sowas ist. Wie auch immer, River Phoenix hier als Anführer und wirklich cooler Charakter,
ja,
der aber Chris. Auch... Genau, der aber auch sein Päckchen mit sich rumschleppt. Ne?
Ja.
Also der ist ja aus so einer White-Trash-Familie und jeder erwartet das Schlimmste von dem.
Ja.
Und auch er hat ja irgendwann so seinen Breakdown, wo er erzählt, ja, ich habe halt hier dieses Geld aus der Milchkasse geklaut.
Genau.
Und Aber ich wollte es zurückgeben und dann hat es die Lehrerin für sich behalten und hat davon Kleid geraubt.
Und aber hat keiner ihm alles zugeschoben.
Und er meinte auch so, ja, hätte ich das gesagt, hätte mir doch kein Arsch geglaubt. So. Ja.
Und das ist auch wirklich eine Stärke des Films. Ne? Also unabhängig davon mit dem, was die vorhaben, dass die vier Jungs sich denken, oh, komm, wir gehen mal eine Leiche gucken. Das Ganze ist wirklich so eine Metapher für so einen Lebensweg irgendwie. Die fangen unschuldig an und die werden immer weiter in irgendwas, die entwickeln sich immer weiter. Das ist auch gleichzeitig so, die werden konfrontiert mit diesen Bullies, werden konfrontiert mit ihren eigenen Dämonen. Jeder für sich hat im Laufe des Films so einen Zusammenbruch und die anderen helfen dann und das finde ich unheimlich stark, dass die Figuren einfach zusammenhalten und dass auch wenn einer dann in Tränen ausbricht oder wo die sich zusammen mit Blut ekeln da befreien müssen, das ist einfach ein ganz toller Freundesfilm.
Also genau das. Richtig gut. Ich finde, man merkt da auch so wirklich so dieses, das hatte ich auch so dieses Jungsbande-mäßige, ja. Ne? Die verarschen sich ja und beleidigen sich ja, halt auch super. Ne?
Deine Mutterwitze.
Ey, der Satz, den wollte ich gerade sagen, das ist ja auch super schön. So, es war ein Abzeichen, die schönsten und ekelhaftesten Mutterwitze zu machen. Was, also, ja, sorry, aber wer kennt's nicht? So, ja. Ne? Mutterwitze sind halt fester Bestandteil. Des Aufwachsens halt dann immer noch bis heute. Aber was ich noch, worauf ich, genau, Mutproben auch auf jeden Fall, ne? Aber bei aller Verarscherei eben, wenn es einem wirklich scheiße geht, dann halten die zusammen. Ja, so, ne? Genau. Also die streiten sich auch manchmal und genau. Geben sich Widerworte oder raufen auch mal, aber ja. Eben, aber der Bond ist da so, ne? Man merkt natürlich auch schon in der Gruppe so, dass halt der Geordi-Charakter und der Chris-Charakter halt, ne, wirklich so Best Pals sind und die beiden anderen, die sind zwar so dabei und der erzählt dann ja auch, der Sprecher aus dem Off, hier der Richard Dreyfuss-Dude, dass sich das dann halt so verlaufen hat und er halt eher mit ihm abhing und halt der Corey Feldman und der Jerry O'Connell halt, das hat sich so im Sand verlaufen, ne? Die haben sich dann nicht mehr so getroffen. Und der Aufhänger ist ja eigentlich, warum er sich über den, weil es ist, eigentlich ist der ganze Film ja ein Flashback, ne? Mhm. Von diesem Auto von Geordi. Mhm. Und das ist halt die Geschichte, dass der River Phoenix-Charakter halt, der hat es geschafft, halt aus diesem White Trash-Ding rauszukommen, wurde Anwalt und ist dann bei einem Streitschlichtungsversuch gestorben. Wurde halt abgestochen.
Weil der sich immer für die Guten oder für die Schwachen eingesetzt hat, wird dann halt retrospektiv erzählt, dass er dann dabei leider ein Messer in den Hals gekriegt hat und auch gestorben ist. Und das ist auch irgendwie eine ganz heftige Szene, wenn man nachher darüber nachdenkt, dass der River Phoenix ja wirklich einige Jahre später dann gestorben ist, dass der am Schluss so aus dem Bild rausgeht und dann so wegfadet. Mhm. Aber ich wollte noch mal auf diesen Jungs-Aspekt, also das Bonding, die Freundschaft, mal gegenseitig einen reindrücken, dann die Mutproben, einer bringt eine Pistole mit für den Fall der Fälle.
Andere Zeiten geladen natürlich.
Coole Sachen, die einfach aus der Zeit gegriffen sind. Die machen Lagerfeuer, die erzählen sich Geschichten, weil die einen dann auch den bekräftigen und sagen, hey, du bist doch hier unser Geschichtenschreiber, erzähl uns doch eine geile Geschichte. Und dann kommt das ein komplettes und totales Kotzerama.
Ey, und da war ich überfällt. Ich hatte ja angefangen mit, dass mir zwei Szenen im Kopf geblieben sind aus der Zeit. Das war einmal die Blutegel-Szene auf jeden Fall. Ich dachte auch lange als Kind, dass Blutegel ein viel größeres Problem sein werden im späteren Leben, als es jemals war. Und halt, als sie die Leiche finden. So, das waren die Bilder, die ich hatte. Mhm. Und bei der Kotz-Szene, die du ja wundere ich mich, dass mir die nicht in Erinnerung geblieben ist. Die hatte ich nicht auf dem Schirm. Doch. Da ist übrigens in der Kotz, das ist ja so, da ist übrigens die Leiche. Der Charakter, der tot ist da übrigens drin.
Spielt
in der
er Szene. Mit?
Der spielt da mit, ja. Aber genau, aber das ist halt ne, so eine richtig, so eine Kindergeschichte, die dann halt mit diesen übertriebenen Kotzstrahlen
ja
auch so
komplett also die erzählen over the top ist. Kurz die Geschichte von jemandem, der übergewichtig an einem Kuchwettessen Fettbewerb mitgemacht hat und sich aber gar nicht daran beworben hat, um da zu gewinnen, sondern der hat sich vorher Rizinusöl reingeballert und war sich komplett damit bewusst, was dann passiert. haut sich dann mit Kuchen voll und kotzt die versammelte Mannschaft alle voll, bis sie dann selber auch noch anfangen zu kotzen wegen dem Geruch. Und dann, wie gesagt, das wird auch so bezeichnet als komplettes Kotzerama.
Ja.
Und sehr, sehr charmantes Ding ist, da wurde in dem Making-of auch nochmal drauf eingegangen oder in dem Rückblick, dass Rob Reiner wohl gesagt hat, dass seitdem der Film so bekannt und so beliebt war, gibt es jedes Jahr in der Stadt, wo als Drehort genommen haben, gibt es jedes Jahr dieses Pie-Fest, dass die diesen Wettbewerb machen.
Voll cool. Ey, diese Fresswettbewerbe, das ist auch so total amerikanisch einfach,
ja.
Diese Wettessen, ja, aber das ist ist eine coole Szene auch. Auch so, vielleicht noch so dieser Chemie von den Kindern, ne? Das wurde ja auch von Rob Reiner bewusst so gemacht, dass die wirklich eine Chemie unter sich haben. Also die haben auch irgendwie eine Woche vor Drehbeginn, sollten die auch zusammen abhängen und irgendwie so ein paar Challenges machen, ein paar Spiele zusammen machen, sodass da wirklich irgendwie so diese Freundschaft entstanden ist. Und die haben ja auch wohl während der Dreharbeiten wirklich viel miteinander gemacht, auch viel Quatsch gemacht, ne? Also unter anderem irgendwie Kiefer Sutherlands Auto mit Matsch beschmiert, irgendwie, das war River Phoenix. Die waren auch irgendwie auf so einem Mittelalterfest, da haben die Kekse sich gekauft und das waren aber Haschkekse, wo dann halt irgendwie Jerry O'Connell dann irgendwie verschwunden ist und dann weinend im Wald gefunden wurde und dann erstmal ein paar Tage pausieren musste. Also es wurde wohl viel Schabernack getrieben. Will Wheaton hat irgendwelche Spielautomaten umprogrammiert, damit die umsonst zocken konnten irgendwie. Also, cool. Ne, also so ein bisschen so, wie man sich das da vorstellt in dem Film, so war das auch abseits der Kamera. Ja. Und was da ja auch noch so in diesem, neben diesen ganzen aus heutiger Sicht unglaublich politisch unkorrekten Witzen, die da halt machen, Casual Smoking. Ne?
Ja.
Die rauchen da ja so schon in der ersten Szene da im Baumhaus, rauchen die. Das sind aber übrigens keine echten Zigaretten, sondern aus Salatblättern irgendwie gemacht halt. Aber ja, so irgendwie dieses Ding, dieses Rauchen war halt cool und erwachsen und das machen die da halt, ne? Also die rauchen da ja immer mal wieder und das wird gar nicht so erwähnt, sondern die machen das halt einfach.
Ich habe sogar tatsächlich ein bisschen drauf geachtet, als diese Szenen kamen, wo die Jungs dann da sitzen und rauchen, auch beim Lagerfeuer später, da gibt es sehr, sehr viele Umschnitte, immer auf den anderen, der gerade spricht. Immer wenn einer gerade die Zigarette zum Mund führt, dann wird auf den nächsten umgeschnitten. Also du siehst die quasi gar nicht richtig rauchen, sondern die haben immer nur so eine Kippe in der Hand.
Ah, okay.
Also es ist ganz, ganz wild geschnitten, sodass das nicht auffällt. Es wirkt dynamisch zusammengestellt, so als wenn das passiert, aber eigentlich siehst du Corey Feldman zum Beispiel nicht rauchen.
Ja, okay. Ich glaube, bei River Phoenix sieht man es mal.
Ja,
aber,
ich glaube, das schon.
Aber Rob Reiner ist ja auch so ein krasser Nichtraucher halt und deswegen wollte der natürlich auch nicht, dass die Kinder da, was auch absolut sinnig ist.
Hat aber trotzdem dazu geführt, also die eben schon von dir angesprochene Language, die da benutzt wird, also hier auch eben Schimpfworte, Fat Jokes und so weiter.
Mama-Witze.
Und das mit dem Rauchen hat dazu geführt, dass der Film in Amerika ein R-Rating bekommen hat.
Ah, okay.
Und tatsächlich kein Zutritt für Kinder unter 17.
Wild.
Also das...
So bescheuert.
Ne, also das Zielpublikum quasi damit auch direkt wieder verlassen.
Ja, und trotzdem war der Film erfolgreich. Ja, genau. Ja. Aber ja, da sieht man mal wieder, was so Regeln sind, halt so bescheuert halt einfach so. Ja, sorry, also ne, wie du sagst, es ist halt die Zielgruppe, es ist halt ein Coming-of-Age-Film, es ist ein Abenteuerfilm, der sich ja komplett an Jugendliche richtet. Ne? Das haben ja auch irgendwie viele Leute, die den Film damals gesehen haben und ja gerade so quasi so in dem Alter waren, wo die eben auch schon so ein bisschen verklärt auf ihre eigene Kindheit geblickt haben. Ne? War ja bei Stephen King nicht anders. Als der den Film das erste Mal gesehen hat, hat er ja auch gesagt, boah krass, das ist irgendwie, ich fühle mich voll zurückversetzt in meine Zeit. Die Blutegel-Geschichte ist übrigens wahr, ne? Die ist dem wirklich passiert. Aber das kann ich total verstehen, ne? Aber es wurde ja auch so gemacht halt, dass die Kinder sollten sich ja auch wirklich mit der Kultur aus den 50ern auseinandersetzen und auch so bestimmte Begrifflichkeiten und Arten zu sprechen, wurde da alles mit bedacht halt,
genau,
ne?
Ja.
Und
finde ich auch vollkommen gut, das wirkt halt wirklich authentisch.
Absolut, ne? Also, und ich finde, was der Film auch für mich halt hat, ich habe, wie gesagt, so dieses Kind, ich habe den auch als Kind halt ja gesehen und man konnte sich da total mit identifizieren.
Ja.
Minus dieser Amerika-Faktor, diese Weite von dem Land,
ja,
dieses an so Gleisen entlang gehen und da ja, irgendwo wirklich ja, in der Pampa sein, sowas. Sowas gab es ja bei uns hier oder bei mir halt in NRW nicht. Da gab es halt ja, einen Wald irgendwie, aber das ja, ist ja nicht doch, zu vergleichen. Also ich hab sowas mit
tatsächlich
sowas
auch, wir sind auch mal an so Gleisen entlang.
Habt ihr auch eine Leiche gesucht?
Nee. Ich weiß gar nicht, was wir gesucht haben. Ich glaube, wir waren einfach nur im Wald. Also das gibt's schon.
Aber, ja, nicht, aber nicht so.
Ja.
Und auch nicht mit Übernachten im Wald.
Die haben sich
oder
natürlich
so
auch tolle Sets und alles gesucht, ne, wo die Brücke zeigen können.
Ja.
So dass dann so eine komplette Totale mit einer riesengroßen Zugbrücke, wo du dann siehst, wie die Jungs davor wegrennen, was aus einem bisschen Mutprobe und ein bisschen, wir haben jetzt gar keine andere Wahl, wir müssen jetzt auf den Gleisen laufen, bis es dann halt eskaliert und die vor dem Zug wegrennen.
Ja, weil der Zug halt wirklich und, kommt ja, halt, ne?
Aber das ist halt richtig toll und das ist, ich finde, das wirkt wirklich authentisch, diese ganze, die Charakter sind super gut geschrieben und getroffen. Dann gibt es auch hier so eine Sache, die habe ich mir aufgeschrieben, da habe ich dann auch noch mal zurückgeguckt, wo wir jetzt eben bei dem Language waren. Da wollte ich auf jeden Fall wissen, was der im Original sagt. Auf Deutsch sagt er an der Stelle, das ist da, wo der Chris weint und zu dem anderen, zu Gordy sagt, ich bin wohl doch eine kleine Zimperliese.
Mhm.
Und im Original wollte ich dann wissen, was er sagt. Und er sagt dann, I'm just a pussy, huh? Also,
ja,
ja, aber das wird einfach so mitgenommen. So, das ist einfach, das wird gar nicht hinterfragt. Das ist zu der Zeit einfach so gewesen.
Ja,
und
ich muss
die
auch
Musik
sagen,
will ich noch kurz
das
erwähnen.
Das wollte ich auch nochmal, aber noch ganz kurz zu der Sprache, dass das so nicht hinterfragt ist. So, ich finde, das ist so manchmal ne, so, sagt man das so. Ich muss sagen, ich vermisse ein wenig die Zeiten, wo man das eben nicht alles direkt hinterfragt hat und irgendwie alles ist so schlimm und alles ist, ja, ja, wir sind alle wirklich super Schneeflöckchen. So, sondern einfach so, ja, ey. Man redet halt manchmal und es muss ja nicht alles immer mit Samthandschuhen sein. So, ja, man soll gewisse Sachen nicht machen, man sollte Leute nicht fertig machen, aber also weißt du, wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass jemand den Film guckt und dann jetzt so sagen könnte, also das ist ja jetzt bei dem Film noch nicht so passiert, aber who fucking knows, was die Zukunft bringt, dann sagen wir, ja, der Film ist problematisch, den können wir nicht gucken, weil die sagen da solche Wörter und was weiß ich, was da kritisiert werden könnte aus bestimmten Kreisen. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Also, weißt du, das ist erstens ist das halt ein alter Film und zweitens, man kann halt auch alles irgendwie totwoken irgendwie und das hat dann halt irgendwie mit dem Leben halt nichts mehr zu tun, auch nichts mehr mit so einer authentischen, weil warum funktioniert denn das? Weil es eben authentisch ist, weil das also die Sprache der Zeit war, weil sich da keiner halt drüber Gedanken gemacht hat und ey, wie gesagt, dafür geht es halt um andere Sachen halt und nicht nur irgendwie um so eine klinisch reine Sprache.
Ja, alles gut.
Das wollte ich noch,
die Musik,
aber zur Musik, der genau. Song.
Also der Song selber, Stand By Me, ist auf jeden Fall auch noch so eine Sache. Als sie den Film angefangen haben zu drehen, hatte der noch den Arbeitstitel The Body, wie die Kurzgeschichte auch heißt. Und die haben tatsächlich, haben die Produzenten dann Michael Jackson angefragt, ob der nicht eine neue Variante von dem Song aufnehmen könnte, weil Michael Jackson ist ja in der Zeit sehr, sehr große Nummer gewesen. Und kommt ja auch aus diesem Soul-Motown-Bereich, wo auch der Song sozusagen sich befindet. Ja, und hat aber dann so ein bisschen selber mit sich gehadert. Und Rob Reiner, als der dann selber noch Mitspracherecht hatte, der hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Auch wenn der Michael Jackson nicht abschätzen will, aber der will auf jeden Fall das Original haben.
Mhm.
Und der hat sich dann auch dafür eingesetzt, dass das Original von Ben E. King genommen wird. Und die haben ja dann auch sogar ein Musikvideo-Feature gedreht, wo die, sagen wir mal, ursprüngliches Videomaterial von dem Original aus den 50ern, oder aus welchem Jahr ist der Song?
Der ist alt, ich weiß nicht genau, aus welchem Jahr der ist.
Das auf jeden Fall,
auf jeden Fall so aus der Zeit, 50er,
genau, wo die das Originalmaterial genommen haben und dann gleichzeitig auch noch neu aufgenommenes Material mit dem mit dem
River Phoenix und Will Wheaton auch, ne?
Genau, und wo die dann quasi alle zusammen, die ganze Produktionsleute, die sitzen alle da zusammen in Stuhlreihen aufgebaut und Ben E. King ist vor denen und performt den Song und alle grooven mit und so. Und das ist halt auch sehr, sehr schön irgendwie anzusehen, dass die da auch alle so einen Spaß dran hatten. Alle singen mit und das ist auch irgendwie ein cooles Feature.
Ja, aber die, und die der Song wurde dadurch Musik, ja auch nochmal halt ein richtiger Hit.
Das,
ne,
hat nochmal auferlebt, ja, auf jeden
und,
Fall.
Ja, aber hier die ganze Musik, die ist von Jack Nietzsche, ne?
Nee, das meine ich nicht. Ich meine die ganzen Songs, die da drin vorkommen. Ja. Das ist ja auch Lollipop von den Cordettes. Hm. Dann kommen andere Sachen, die alles aus der Zeit so verhaftet sind. Und das habe ich auch gestern, habe ich wieder gedacht, boah, das ist ein richtig geiler Soundtrack, was da alles für Bretter drauf sind.
Ja.
Also gestern habe ich den geguckt, nur das als Erklärung.
Ja, warte mal. Ja, aber genau, aber die Original Music ist von Jack Nietzsche.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall. Also die, da gibt es auch bei Spotify eine Playlist zu, die ist, macht auch wirklich Laune.
Ja.
Ich muss sagen, vielleicht noch zu diesem Stand By Me Song. Ich kannte, kanntest du die Coverversion davon aus Ende der 90er von einer Band namens The Corrs.
For the Corrs. Ja,
das war meine erste Berührung mit dem Lied, was ich aber auch vergessen hatte, bis ich es jetzt nochmal gelesen hatte, aber dann ist mir eingefallen, ah ja, das war ja voll der Hit auch nochmal. Und das war halt so eine R&B-moderne, Hip-Hop-haftige Coverversion davon. Von so einer, das war, glaube ich, so eine Four-Group Boy- und Girl-Band.
Ja, ja, das Kassel-Group wahrscheinlich.
Genau, aber das Lied wurde durch den Film halt damals in den 80ern, das Original, nochmal halt ein Hit und es kennt man bis heute auf jeden Fall auch.
Ja.
Hören, jetzt.
Und den Film gucken, absolute Empfehlung. Danke nochmal für den Hinweis auf diese Auswahl an Sabine. Und ich würde sagen, dann fahren wir jetzt eine Runde mit dem Auto und machen Briefkasten-Baseball.
Ja, nehmen wir deinen Baseballschläger oder soll ich meinen auspacken? That sounds wrong.
Ja.
Wie auch immer, in dem Sinne, raucht eine Salatzigarette.
Und bis nächstes Mal. Tschüss.